Ich grüße euch ganz herzlich. Ganz herzlichen Dank, lieber Michael, für die Einladung und ich freue mich, hier zu sein. Ich komme aus dem kleinen Ort Schwellingdorf, aus der Ekklesia Schwellingdorf, Rödinghausen. Dieser Ort kennt man in den Ekklesia-Gemeinden deutschlandweit, aber die Menschen, die 10 Kilometer von Schwellingdorf wohnen, die kennen den Ort nicht, weil es wirklich ein kleiner, sehr kleiner Ort ist mit 2000 Einwohnern und da darf ich Pastor sein und das bin ich gern und freue mich, was Gott tut in diesem Ort und dieser ganzen Umgebung. Und ich soll euch ganz herzlich grüßen von der Gemeinde, ich soll euch herzlich grüßen auch von meiner Frau und auch von Matteo Leonardo. Ja, ihr Lieben, unser Sohn Matteo, der muss gerade etwas lernen. Und zwar die Tatsache, dass er die Tür nicht für jeden öffnen sollte. Es klingelt und mein Sohn, der ist über 3, läuft immer wieder los und geht zur Tür und öffnet sie. Er hat es noch nicht ganz kapiert, dass jeder nicht wirklich herzlich willkommen ist bei uns. Ich erkläre das gleich, was ich meine damit. Natürlich, letztens ist es so geschehen, mein Sohn läuft wieder los, er denkt, Mama kommt, war aber nicht Mama, und wie diese Schnelligkeit, wie er die Tür geöffnet hat, so war die Tür auch wieder zu und die Person stand dann davor. Er liebt es auch, wenn die Post kommt, hauptsächlich, wenn er mal wieder eine Unterschrift geben darf. Ich hoffe, der Postbote bekommt keine Probleme, weil das ist eigentlich nur so ein Strich, den er da immer macht. Er freut sich riesig. Warum sage ich nicht, jeder ist herzlich willkommen? Weil vor kurzem in Rödinghausen nämlich Leute durch die Gegend gewandert sind und haben sich angegeben oder haben gesagt, dass sie nämlich den Strom abzählen. Und dann stellten man heraus, nachdem 2, 3 Überfällen stattgefunden haben in einem kleinen Ort, dass das Leute waren, die im Vorfeld einfach so im Haus reingekommen sind und haben geschaut, wie komme ich da am besten rein. Als dann der Typ vom Stromablesen bei uns stand und ich ihm natürlich skeptisch angeschaut habe und ganz genau auf seinen Ausweis, danach hat mir der auch leid, wie er von der Nachbarschaft auch wohl skeptisch so gar nicht reingelassen wurde und so weiter, haben wir dann festgestellt, das war nicht der, sondern der war wirklich der Richtige und der war in seinem Dienst unterwegs. Aber zu Hause ist ein Ort der Sicherheit, ist ein Ort, wo natürlich Menschen willkommen sind, ist doch klar. Aber was lerne ich und warum erzähle ich das? Heute Morgen, wenn Jesus an deine Herzenstür klopft, dann handel doch bitte wie mein Sohn Matteo. Lauf so schnell wie möglich und öffne die Herzenstür. Amen. Sei doch nicht so skeptisch wie ich, wie meine Frau oder wie, wenn man so vorsichtig ist. Und so sind wir Menschen. Ach, ist es wirklich jetzt ein Reden Gottes oder nicht? Ich möchte dich ermutigen. Öffne dein Herz. Und was sagt die Bibel? Seid wie die Kinder. Seid doch bitte wie die Kinder. Öffne heute dein Herz. Wenn Jesus an die Herzenstür klopft, dann bitte öffne sie. 2018 steht unter einem Bibeltext und die Jahreslosung dieses Jahres ist wahrscheinlich auch euch bekannt, die heißt, Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ich möchte mit euch nur über dieses Wort, ich will, sprechen. Dieses Wort, ich will, heißt auf Hebräisch, nämlich ani rotzeh. Ich hoffe, dass jetzt nicht die Experten in Hebräisch hier sitzen, die mich vielleicht noch korrigieren. Und dann gibt es diese maskuline Form und die feminine Form, das heißt ani rotze, wenn man als Mann sagt, und ani rotza, wenn es eine Frau sagt. Vor einige Jahre, als es dann so weit war, dass ich den Antrag stellen wollte und ich das Gespräch mit meiner Schwiegermutter hatte, das Gespräch auch mit meinem Schwiegervater, alles geklärt hatten, dass ich den Antrag stellen durfte. Ich hatte die Genehmigung von meinen Schwiegereltern, ganz traditionell. Ich glaube, dass ich ein Romantiker bin. Ob ich es wirklich bin, müsste meine Frau fragen. haben wir uns auf den Weg gemacht und wir hatten eine Reise gemacht nach Wien. Und als wir in Wien waren, warum Wien? Weil meine Frau schon immer von Sissi erzählt hat und diesen ganzen Sachen. Und ich habe gesagt, das ist eine gute Sache, ich bin auch ein Romantiker. Komm, wir machen uns auf den Weg. Und ich hatte alles durchgeplant. Ich hatte es dann so weit, dass in Wien gibt es am Schloss Schönburg, gibt es eine Kutschenfahrt. Und ich hatte schon das Geld dafür, ich wusste, das machen wir und dann mache ich meinen Hochzeitsantrag. So ganz romantisch, so wie sie das, sich das vielleicht vorstellt. Und ich habe kam der Moment, wo ich diese Kutschenfahrt machen wollte. Und Damaris durchquerte alle Pläne. Sie sagt, nee, 50 Euro zahle ich doch nicht für eine Kutschfahrt. Glaubst du, dass ich 50 Euro dafür ausgebe, jetzt halbe Stunde, dreiviertel Stunde durch Wien zu kutschen, hier auf so eine Kutschfahrt zu machen? Meine ganze Romantik ist in dem Moment zusammengebrochen. Ich denke, das gibt's nicht. Ich hatte auch keinen Plan B. Musste ich mir schnell zusammenreimen und dann endlich war es soweit, als wir dann, der Tag ist vergangen, es war ein schöner, sonniger Tag wenn du das vorhast, wenn die Person ja nichts weiß, du bist ja die ganze Zeit aufgeregt, du willst es richtig machen, du willst es nicht vermasseln als junger Kerl, du willst es richtig machen, du hast einen Text in deinem Kopf, was du sagen wirst und so weiter. Und dann kommt der Moment im Schloss, im Park vom Schönburg Schloss, war eine wunderschöne Sicht, den Hintergrund, dieses schöne Schloss. Und wir setzen uns hin, müssen auszuruhen und denke, jetzt ist der Moment. Ich packe schon in den Rucksack, hole das raus, was ich ihr zeigen wollte und so weiter und bereite mich vor, knie mich nieder und sage, Süße, möchtest du mich heiraten? Und sie sagt, Ani rotza. Und ich denke, was? Ani rotza. Und ich habe peinlich für einen Theologiestudent, der Hebräisch und Griechisch hat. Und man muss es zum Hintergrund sagen, mein Schwiegervater liebt Griechisch, liebt Hebräisch und die wussten viel mehr von dem ganzen Kram als ich, weil sie ständig hebräische Lieder gesungen haben und so weiter. Und meine Frau sagt einfach, ja, ich will, ich möchte. Und ich habe es nicht verstanden. Und bis sie mir endlich dann aufgeklärt hat, den Theologiestudenten, ich sag doch gerade, ich will. Naja, die ganze Romantik war rein. Und sie hat ja gesagt. Und das haben wir dann auch uns versprochen, ja, ich will, als dann am 14. Juli 2006 in Lattbergen unsere Hochzeit stattgefunden hat. Und damals hat Pastor Opo gefragt, Adjusung, willst du Damaris, die Gott dir anvertraut hat, zur rechtmäßigen Ehefrau nehmen, sie mit Hilfe Gottes lieben, mit dein eigenes Leben, sie achten und ehren, für sie sorgen, sie trösten, mit ihr Geduld haben, zu ihr stehen, in Krankheit, in Not, sie in guten und in bösen Tagen nicht verlassen und ihr treu sein, bis der Tod euch scheidet, zur Antwort, ja, mit Gottes Hilfe. Und ich habe mit voller Überzeugung gesagt, ja, ich will, Anirotza, Anirotze, ja, ich will. Leider versprechen wir uns Menschen sehr, sehr viel. Und wenn wir uns versprechen, ja, ich will, im Alltag, in dem, was wir tun, nicht immer halten wir das ein, was wir versprochen haben. Oft ist unser Versprechen nicht mehr als nur ein leeres Versprechen. Oft können wir das gar nicht leisten. Es beginnt oft bei Kleinigkeiten, wir versprechen was, wir helfen jemand beim Umzug und dann tauchen wir nicht auf. Oder wir versprechen, wir bezahlen gewisse Schulden, die wir hatten und dann können wir es nicht leisten. Ja, ich will, ich werde und dann leisten wir es nicht. Wie oft ist unser Versprechen einfach nur ein leeres Versprechen? Und wenn ich an Anfang des Jahres denke, was habe ich da alles versprochen? Ich will weniger essen, ich will mehr Bibel lesen, weniger TV schauen. Ich will weniger Geld ausgeben, ich will mehr sparen. Und ich weiß nicht, hast du dir auch vieles versprochen, wo du gesagt hast, ich will. Und wir merken, dass das menschliche Ich will, es bleibt sehr oft nicht mehr als ein leeres Versprechen. Und da denke ich an Petrus, der große Mann Petrus, er sagt, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Ich will mein Leben für dich lassen. Da antwortet Jesus, du willst für mich sterben? Ich versichere dir, ehe der Kahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Und genauso erfüllt sich, das ist ein Beispiel für das, was wir oft so versprechen, was wir meinen, das kriegen wir hin und dann vergehen ein paar Stunden, vergehen ein paar Tage und wir halten uns nicht dran. Dieses Ich will kommt im Alten Testament allein um die 2000 Mal vor. Und dieses Ich will findet zum Beispiel, dass wenn Gott zu Mose spricht, er sagt, ich will dir mit dir sein und soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesen Berge. Ich will diesem Volk Gunst verschaffen bei Ägypten, dass wenn ihr aussieht, ihr nicht leer aussieht und so weiter. Fakt ist, wenn Gott spricht, ich will, dann geschieht es. Amen. Wenn Gott zu dir gesagt hat, ich werde, ich möchte und ich werde, ich habe einen Plan mit dir, dann ist das nicht nur ein leeres Versprechen. Und der Psalmist hat gesagt, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Sag's mal dein Nachbar, was er zusagt, das hält er gewiss. Sag ich's einmal. Was er dazu sagt, das hält er gewiss. Und heute Morgen, bitte, wenn du seine Stimme hörst, dann verhärte dein Herz nicht. Und er sagt, ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und die Geschichte, die ich euch hineinführen möchte, und zwei Punkte möchte ich darüber nur, über zwei Punkte sprechen, aber ich glaube, da ist so viel Inhalt und ich glaube, dass Gott einiges uns offenbaren möchte. In Lukas Kapitel 19 wird uns von einer Geschichte berichtet von einem Mann namens Zachäus. Ein Mann, der nicht so beliebt war. Ein Mann, der in der Gesellschaft einen Stempel hatte, einen Ruf hatte und kein, ich sag mal so, es folgte schon voraus ein schlechter Ruf. Jeder anständige Jude hatte mit Zachäus keinen Kontakt. Warum? Weil Zachäus ein Oberzöllner war und die Oberzöllner, die Zöllner dieser Zeit, sie hatten sich bei den Römern, die gerade in Israel waren, die Macht hatten, sie haben sich das Recht gekauft, sie haben sich eine Lizenz erworben, Steuern zu kassieren und sie haben natürlich etwas gemacht, sie haben mehr abkassiert als im Zustand. Sozusagen, Zachäus ist reich geworden auf Kosten der anderen und dieser Mann war verachtet und dieser Mann war bekannt als Gauner, Sünder, Betrüger, so hat man ihn genannt. Und dann kommt Jesus nach Jericho und die Bibel schreibt uns, dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulfeigenbaum, der am Weg stand. Von hier auf hoffte er, einen Blick auf Jesus zu werfen. Wer war Zachäus? Ja, ein Millionär, vielleicht Multimillionär, jemand, der richtig viel Kohle hatte, jemand, der davon profitierte, dass er Menschen einfach viel mehr genommen hat, als ihm gehörte. Damit war er unbeliebt, hatte keine Anerkennung im Ort oder hatte einen richtigen Stempel auf sich. Ein einsamer Mann, stelle ich mir ihm vor. Als wirklich jemand, der einsam war, der vielleicht nach außen Wenn man so in der deutschen Sprache so sagt, der Schein, der trügt, nach außen sah alles gut aus, aber in seinem Herzen, allein durch seine Haltung hier, er wollte unbedingt Jesus sehen. Hier sind Zeichen dafür, hier ist jemand, der eigentlich einen Wunsch hat, eine Sehnsucht hat. Ich will Jesus unbedingt sehen. Aber er war abgestempelt. Das ist mein erster Punkt. Er war abgestempelt und Zachäus war nicht nur ein kleiner Mann, sondern er hatte einen Stempel, das war als Gauner, Betrüger, Sünder und so weiter. Und solche Stempel wird man nicht so schnell los. Oft sind das Stempel, die in deine Familie gesetzt wurden oder von deinem Job oder von deinen Freunden, und solche Stempel wird man nicht so schnell los. Es gibt so ein paar Stempel, die mir vorauslaufen, und zwar weißer deutscher Brasilianer, so ein Stempel für Adjusung. Fußballverliebt, ist so, ehrgeizig, kann nicht verlieren und so weiter. Und wahrscheinlich hast du auch ein paar Stempel, aber bitte, wenn sie nicht so gut sind, sag's mir bitte nicht. Seid nicht so wie die Ostwestfalen, die sagen immer alles. Und es ist nicht immer gut, wenn man alles sagt. Gewisse Sachen sollte man für sich behalten. Und nicht immer sind diese Stempel schön. Welche Stempel gibt es über dein Leben? Intolerant? Undiplomatisch? Faul? Zwei linke Hände? Riecht schlecht? Bezahlt nicht gerne die Rechnung? Erbsenzähler? Unfair? Egoistisch, dreist, eingebildet, hysterisch, naiv, oberflächlich, spießig, selbstgerecht, schüchtern, kompliziert, kleinkariert, wohnt noch bei Mama und Papa, keine Ahnung, mit welchen Stempel du durch die Gegend läufst. Gauner und Betrüger. Der Ruf, der deutsche Banker, ist ja auch mindestens seit 2008 ruiniert, oder? Oder gibt es jemand von euch hier in Langenfeld, der so richtig Mitleid mit den Bankern hat? Ich sehe keiner. So ungefähr muss man sich das vorstellen mit unserem Zachäus. Der war abgestempelt, den hat man nicht geliebt. Der war als unsozial, rücksichtslos gekennzeichnet. Und ich sagte schon, ein anständiger Jude hatte mit Zachäus keinen Kontakt. Und wenn die Boulevardzeitung aus Langenfeld heute darüber schreiben würde, über Zachäus und die Begegnung mit Jesus, Skandal! Wanderprediger aus Nazareth, besucht und feiert, macht eine Party mit Zachäus, keine Ahnung, so ähnlich vielleicht. Aber er war eine Zielscheibe des Volkes geworden und er war abgestempelt. Und jetzt lass mich mal ganz persönlich werden. Welche Stempel stehen auf dein Leben? Vielleicht wurde so ein Etikett auf dein Leben geklebt. Und ich sag mal, die gute Stempel, die lieben wir doch alle. Aber es geht nicht darum. Es geht um die Stempel, die nicht so gut sind, wo man über dein Leben gesprochen hat, wo man dich in Situationen hineingebracht hat oder die etwas mit dir machen. Vielleicht steht da nicht Gauner, Betrüger und Sünder, aber Versager, unzuverlässig, Heuchler, hat nicht so sehr mit der Wahrheit zu tun oder was auch immer, oder man bezeichnet dich als Loser. Du schaffst das ja sowieso nicht. Ich weiß nicht, was so dein Stempel ist. Ich möchte dir eins sagen, Jesus, er ist Retter und er ist Spezialist für solche Fälle. Und heute Morgen möchte er diese Stempel nehmen und er möchte dir sagen, du bist geliebt, du bist von mir gewollt, ich habe einen Plan für dich. Amen. Hey, Jesus hat einen Plan für uns und Jesus hat einen Plan für dich. Und der Herr sagt heute Morgen, denn siehe, ich will etwas Neues schaffen. Er sagt zu dir, ich will etwas Neues schaffen. Und hier nicht, ist es nicht nur ein leeres Versprechen für dein Leben. Hey, es ist nicht ein leeres Versprechen für dein Leben, sondern es ist der Allmächtige, der Vater im Himmel, der das sagt. Und was er sagt, das hält er gewiss. Er spricht über dein Leben und sagt, ich meine es gut mit dir. Ich habe einen Plan. Siehst du es nicht? Es wächst schon auf. Erkennt ihr das es nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Und Gott ist derjenige, der durch Jesus Christus, durch das, was er am Kreuz getan hat, sagt, ich habe alles für dich bezahlt. Und ich will nicht, dass du nur irgendeine Kreatur bist, sondern ich habe einen neuen Status für dich. Ich will, dass du mein Kind bist. Und alle, die Jesus Christus, alle, die heute Morgen hier gefeiert haben, das Mahl des Herrn, ein Mahl, wo wir uns erinnern an das, was Jesus Christus für uns getan hat am Kreuz von Golgatha, sie haben diese Erfahrung gemacht, dieses Erlebnis gemacht, haben ihr Leben hingegeben und haben eine Antwort gegeben auf das Ja Gottes zu uns, indem auch wir gesagt haben, ja, ich will. Wisst ihr, Jesus respektiert das, der Vater im Himmel respektiert das. Und wenn er heute Morgen klopft an deine Herzenstür, mach dich auf den Weg, lauf doch schon los, es klingelt, Matteo, mach dich schon auf den Weg. Sei doch wie ein Kind und glaube, Gott hat auch eine Lösung, eine Antwort auf deine Situation. Warum komplizieren wir Evangelium so sehr? Ist doch so einfach, dass jeder es verstehen kann. Und er macht die Tür nicht zu und du hast nicht, du musst nicht Schritte von X bis Y durchgehen, damit du eine Entscheidung treffen kannst, damit du die Stempel los wirst. Nein, Jesus sagt, komm so wie du bist. Und ich habe einen neuen Stempel für dich, Kind Gottes. Amen. Das ist die Botschaft. Wir sind Kinder Gottes, Geliebte Gottes. Dieser Besuch, dieser Besuchertermin an diesem Tag bei Zachäus stand nicht in seine Agenda. Heute werde ich Jesus in mein Herzen reinlassen. Aber es stand in der Agenda Gottes. Er wusste ganz genau. Und Jesus marschiert in Jericho hinein und es folgen ihm die Frommen. Und der Zachäus, der klein von Gestalt war, kann Jesus nicht sehen. Und natürlich, die Frommen sind um Jesus herum. Wo bleibt Jesus stehen? Genau vor dem Maulbeerbaum und sagt, steig herab. Jesus erlädt sich bei Zachäus ein, ohne dass eine Sinnesänderung stattgefunden hat. Da hat noch nicht eine Bekehrung stattgefunden, da war noch nicht ein Hingabegebet. Er hat sich selbst eingeladen bei jemandem, der noch weit weg von Gott lebte. Und wisst ihr, was da stattfindet? Annahme. Bedingungslose Annahme. Und wir Christen, die schon länger unterwegs sind mit Jesus, wir haben da echt unsere Schwierigkeiten mit dem Thema Annahme. Die Menschen so annehmen, wie sie sind. Oft verhalten wir uns wie die Frommen um Jesus. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, könnte es sein, dass wir durch unser Verhalten sogar hindern, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen, dass sie auf den Baum steigen müssen, dass sie Jesus sehen können? Viel eher sollten wir Wegbereiter sein, Wegweiser sagen, da ist Jesus, komm! Und Menschen annehmen, wie sie sind. Und Jesus wird sein Werk tun, glaubt's mir. Hey, er tut sein Werk. Er tut sein Werk, das muss nicht du tun, das muss nicht ich tun. Er tut sein Werk. Es ist der Heilige Geist, der wirkt, der Menschen ruft. Und wir können auch gar nicht klopfen, ach, wir brechen eher ein. Und wir stolpern ein, aber Jesus, er ist ein Gentleman und er klopft an die Herzenstür und sagt, ich habe ein neues Kapitel für dich. Und er sagt zu Zachäus, steige herab, denn heute will ich in dein Haus einkehren. Ich will. Und das Beste, was Zachäus machen konnte, sagte, ich will auch. Ich will auch, komm. und sie machen sich auf den Weg und es findet etwas statt. Und wisst ihr, was passiert? Die, die schon so länger unterwegs sind, lesen Sie auch die jetzt uns verfolgen im Internet, lesen Sie sich mal die Geschichte durch. Lukas Kapitel 19, eine tolle Geschichte. Aber während Jesus unterwegs ist mit diesem Mann, machen sich die Frommen draußen, Achtung, sie sind draußen und sie machen sich nicht unbedingt lustig, aber sie meckern, sie diskutieren, hier wird gelästert. Draußen ist man so richtig laut. Sie meinen, sie sind drin, aber sie sind weit weg draußen. Sie meinen, sie sind nah bei Gott, aber wer nah bei Gott war, war Zachäus. Draußen wird gemeckert, draußen wird gemotzt, draußen wird gelästert, draußen wird gesagt, wir wären doch viel bessere Gastgeber als dieser Sünder. Wisst ihr, was drin passiert? Drin breitet sich gerade Reich Gottes aus. Hier findet Annahme statt. Hier findet Vergebung statt. Hier geschieht Erneuerung. Hier findet statt, jemand, weil er angenommen wurde, so wie er ist, und nicht gleich gesagt wurde, du bist ein Sünder, du bist ein Gauner, du bist ein Betrüger. Und der Geist Gottes hat alles das getan und hier findet Umkehr statt. Hier findet eine Verwandlung, das Herz aus Stein wird rausgerissen und Jesus gibt ihm ein neues Herz aus Fleisch. Drin findet so richtig Party statt. Und im Himmel noch mehr. Weil das Wort Gottes uns sagt, wenn ein Sünder umkehrt, wenn einer sein Leben gibt, dann findet so eine richtig, auf Neudeutsch, Party statt im Himmel. Und draußen geht das Meckern weiter. Schaut doch mal hin. Wie kann man nun? Und drin breitet sich Reich Gottes aus. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, wenn du diese Geschichte hörst. Ich weiß, dass ich lieber drin sein will. Ich will sein bei den Menschen, die Jesus brauchen. Ich will nicht bei den Besserwisser sein. Ich will bei den Menschen sein, die Jesus brauchen, die Verwandlung brauchen. Und dafür müssen wir oft eben rausgehen. Und dafür müssen wir den Weg gehen, den Jesus für uns hat. Ich möchte in der Bestimmung leben, die Jesus Christus für mein Leben hat. Jesus hat nämlich zu dir gesagt, ich will. Ich möchte auch dich ermutigen zu sagen, ja, ich will auch. Drin und in der Bestimmung Gottes. Draußen waren sie ganz weit weg. Ich möchte zum Schluss kommen und ich möchte uns schon da herausfordern, darüber nachzudenken und auch zu fragen, als jemand, der schon länger unterwegs ist mit Gott, wo könnte es sein, dass durch mein Verhalten ich ein Stolperstein bin für Menschen, die Jesus noch nicht kennen? Wo könnte durch das, was ich denke, durch das, was ich verbreite, durch das, was ich weitersage, ich ein Hindernis sein? Die Frage müssen wir uns stellen. Wie die Frommen, die um Jesus waren, ganz nah bei Jesus, aber doch so weit weg. Und das Zweite möchte ich heute Morgen ansprechen, alle die, die so einen Stempel haben, die sich damit identifiziert haben, gesagt, ja, das stimmt, meine Güte. Und diese Stempel, die ich habe, das ist so richtig eine Last für mich. Diese Stempel, die ich auch immer wieder zusammenstelle, obwohl sie Jesus auch schon was Neues über mich ausgesprochen hat, aber ich nehme sie immer wieder und der Widersacher erinnert mich, Menschen erinnern mich daran, Ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich herausrufen heute Morgen und dich zu dir sagen, wirf diese Stempel endlich vor dem Kreuz und lass sie da auch liegen und hol sie doch nicht wieder, immer wieder zurück. Amen. Ich möchte bitten, dass wir aufstehen, alle, die können, und ich möchte für uns beten. Jesus, durch dieses Beispiel, diese Begebenheit meines Sohnes, hast du mich an etwas erinnert, dass du auch immer wieder an meine Herzenstür stehst. Du sehnst dich nach Gemeinschaft mit uns. Und wie oft verhalten wir uns so, dass wir die Tür zumachen, dass wir die Tür gar nicht öffnen, unseres Herzens. Auch heute Morgen wollen wir ganz neu sagen, hier sind wir und kehre du ein. Und wenn du einkehrst, wenn du drin bist, dann breitet sich Reich Gottes aus. Und plötzlich lebte Zachäus in deiner Bestimmung, die du für ihn hattest, Jesus. Und ich will auch immer wieder sagen, Jesus, ich will nur die Wege gehen, die du für mich vorbereitet hast. Ich will das tun, was dein Wille für mich ist. Ich will nicht meine Wege gehen, sondern ich will deine Wege gehen, Jesus. Ich will. Du hast Ja zu uns gesagt, du hast Ja zu mir gesagt. Und ich will Ja auch heute Morgen antworten. Ja, ich will. Kehre ein, Jesus. Kehre ein. Und sei du die Nummer eins, Jesus. Sei du die Nummer eins. Du wurdest die Nummer eins in das Leben von Zachäus. Und das hatte sogar Auswirkungen, dass er gesagt hat, ich will es zurückgeben. Ich will da, wo ich Menschen betrogen habe, will ich es ja in vierfache Dimension zurückgeben. Jesus, und da, wo du heute gesprochen hast, dass wir Sachen in Ordnung bringen sollen, da, wo du nicht mehr die Nummer eins in unser Leben bist, Jesus, wollen wir wieder neu bekennen und neu sagen, Jesus, du gehörst auf dem Thron. Und vielleicht hat etwas anderes, so wie das Geld bei Zachäus die Nummer eins war, vielleicht hat die Bühne deines Lebens, hast du dich in die Mitte gesetzt. Und Jesus ist irgendwie dabei, aber ich möchte heute Morgen alle, die sagen, ich will ganz neu mich entscheiden, Jesus 100% nachfolgen. Ich schließe mich dieses Lied an. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Und wenn du heute Jesus auch ganz neu wieder auf dem Thron lassen willst, wie es in der Bibel steht, er sagt, ich sitze auf dem Thron und du hast es durch dein Verhalten, durch das, was du in dein Leben als Prioritäten gesetzt hast, wurde etwas anderes im ersten Platz. Ich möchte dich ermutigen, heute Morgen zu Jesus zu kommen und sagen, ich will, dass du die Nummer eins bist. Sag Jesus das jetzt. Gib Jesus eine Antwort. Bete doch jetzt. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Und ich möchte an dieser Stelle fragen, gibt es hier jemand, der sagt, ich will Jesus nachfolgen? Ich kann dieses Lied gar nicht mitsingen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich habe wohl mitgesungen, aber ich habe noch gar keine Entscheidung für Jesus getroffen. Und Jesus, er steht vor dir und sagt auch, ich will einkehren. Willst du dein Leben Jesus geben? Dann möchte ich dich bitten, dass du gerade jetzt deine Hand hebst und ich will für dich beten. Möchte ich mit dir beten, die heute Morgen ganz klar an einem Punkt dieser Predigt gemerkt haben, hier legt gerade Jesus so seinen Finger auf eine Wunde in mein Leben, wo du abgestempelt bist und Jesus sagte, ich will diese Wunde heilen und ich habe neue Stempel, ich habe ein Siegel und das Siegel des Heiligen Geistes. Du bist ein Kind Gottes wenn du das auch merkst, dann möchte ich, dass du die Hand kurz hebst, ich will für dich beten. Danke, 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 danke. Danke, Jesus. Nein, niemand muss von diesem Raum gehen, so wie er gekommen ist, sondern wir dürfen zu dir kommen, so wie wir sind. Jesus, und du schreibst ein neues Kapitel, so wie du mit diesem Mann Zachäus ein neues Kapitel geschrieben hast. So bist du immer wieder auch dabei, neue Kapitel zu starten. Auch wir wollen heute Morgen unser Leben ganz neu dir geben, Jesus. All diese Stempel, Jesus, die bringen wir dir hin vor deinem Kreuz von Golgatha. Jesus, du weißt, was jeder ganz genau braucht, der jetzt seine Hand gehoben hat. Ich bete auch für alle, die gerade vor dem Bildschirm, vor dem Computer sitzen und diese Predigt zuhören. Ich bitte einfach, Jesus, dass du jeder, der eigentlich jetzt gerne seine Hand auch gehoben hätte, dass du ihn jetzt berührst. Geist Gottes, du bist nicht nur hier, sondern du bist überall, wo Menschen dich anrufen. Da kommst du rein. Du stehst vor unserer Herzenstür und du klopfst an. Danke, Jesus, dafür. Halleluja, Jesus.